Die Losung über diesem Jahr ist: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aber mit Gott leben? Ich lebe mit Gott und trotzdem bin ich nicht immer glücklich. Stimmt es denn so, wie die Losung das sagt? Mit Jesus leben, das ist nicht immer einfach. Und ich habe zumindest auch nicht in der Bibel gefunden, dass Jesus uns versprochen, ein einfaches Leben versprochen hat. Im Gegenteil, wer Jesus nachfolgt, der ist gerufen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu sterben. Das klingt nicht so einfach. Das klingt nicht nach immer glücklich. Und ich glaube, jeder hier, der schon länger mit Jesus unterwegs ist und ihm nachfolgt, der weiß, dass ein Leben mit Jesus auch Opfer bedeuten kann und nicht immer ein Leben ohne Probleme ist. In meiner Jesus-Nachfolge ertappe ich mich dabei, dass ich manchmal anfange, die zu beneiden, die ein Leben ohne Gott führen. Ich beneide sie darum. Sie müssen nicht 1.000 Euro oder mehr jedes Jahr spenden. Sie müssen das nicht. Ich beneide sie, weil sie haben keine Probleme, illegal im Internet Filme anzugucken und sich die Gebühr fürs Kino zu sparen. Sie müssen nicht jeden Tag kämpfen, um irgendwo Zeit zu finden für Bibellesen und Gebet. Und sie tragen auch nicht die Verantwortung, allen Völkergruppen auf der Welt das Evangelium zu bringen. Ihnen legt Gott nicht aufs Herz, gerecht in dieser ungerechten Welt zu leben und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und so kann es ganz schnell passieren, dass mein Herz anfängt, die Gottlosen, die Menschen, die ohne Gott leben, zu beneiden. Ich will auch so ein einfacheres Leben haben. Ihnen scheint das zu gelingen, was Sie sich vornehmen, während ich mich abmühe und immer neue Sachen auf meine To-Do-Liste kommen. Und zu allem Überfluss fällt mir dann noch ein Gleichnis von Jesus ein. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Bei dem Gleichnis, da findet ein Mann einen Schatz im Acker. Er vergräbt ihn wieder, verkauft alles, was er besitzt, um diesen einen Acker zu kaufen und damit den Schatz zu besitzen. Und ich denke, das Gleichnis will sagen, dass Jesus zum König zu haben, das ist der größte Schatz auf dieser Welt. Und Jesus ist es wert, alles für ihn aufzugeben. Na toll. Jetzt kommen auch noch Schuldgefühle dazu, weil mein Herz sich an die Dinge dieser Welt hängt und nicht an Jesus. Und die Predigt von heute ist für jeden, der vielleicht ähnliche Gefühle kennt. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier heute Morgen. Statt wie der Mann in dem Gleichnis alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen, hängt mein Herz an den Dingen dieser Welt. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel in stressigen Zeiten versuche ich, den Stress durch Essen zu kompensieren. Oder ich fange an zu denken, wenn ich doch nur eine Sache ändern könnte, dann wäre alles viel einfacher. Oder vielleicht auch, wenn sich an meinem Partner nur dieser eine kleine Charakterzug ändern würde, dann wäre alles viel besser. Und ich fange an, mein Herz an Dinge dieser Welt zu hängen. Wenn ich doch nur dieses neueste MacBook hätte oder das neueste iPhone 5 oder das neueste Auto irgendwie, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich ein zufriedener Mensch. Und ich renne diesen Zielen hinterher, statt alles für Jesus aufzugeben. Und genau diesen Gedankengang, den wir jetzt beredet haben, den finden wir auch in dem Psalm 73, in dem unsere Jahreslosung steht. Und bevor wir zur Jahreslosung kommen, müssen wir erstmal ein bisschen gucken, was ist der Kontext? Worum geht's überhaupt in diesem Psalm? Und am Anfang von Psalm 73, dort sagt der Psalmist, ich lese: Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Schau dir doch diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Und der Psalmist kommt zu der Frage, die sich vielleicht auch schon so manch einer hier gestellt hat. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Waren all die vielen Gebete umsonst? Habe ich umsonst so viel Geld gespendet? Habe ich umsonst gekämpft, um meine Sexualität reinzuhalten? Habe ich umsonst all die Zeit in die Gemeinde gesteckt? Und mit all diesen schweren Gedanken, mit diesen Sachen, die ihn bewegen, mit den Sorgen, geht der Psalmist an den einzigen Ort, wo er Antworten finden kann. Er geht in den Tempel. Er geht an den Ort von Gottes Gegenwart. Und dort, in der Nähe Gottes, denkt er nach. Er verbringt Zeit mit Gott. In frommen Kreisen würde man vielleicht sagen, er macht stille Zeit. Und genau das ist das einzig Richtige, was wir in schweren Zeiten tun können. Uns zu Gott zu flüchten. Denn dort können wir Antworten finden auf die Fragen in unserem Leben. Widersprüche in unserem Denken und Zweifel können dort gelöst werden. Und selbst die schwersten Fragen unseres Lebens finden in Gottes Gegenwart eine Antwort. Und so gucken wir, was unser Psalmist schreibt. Vers 16. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Entscheidend ist nicht das Leben in dieser Welt, sondern wie das Leben endet. Entscheidend ist, wo wir die Ewigkeit verbringen. Viel zu oft dreht sich unser Leben nur hier um diese Welt. Aber die Frage ist, welchen Einfluss hat unser Leben auf die Ewigkeit? Haben die Dinge, die wir tun, haben die Ewigkeitswert? Halten wir uns in diesem Leben zu Jesus? Und damit auch in der Ewigkeit? Oder lehnen wir Jesus als König ab in dieser und auch in der nächsten Welt? Investieren wir in Menschen so, dass sie Jesus kennen und lieben lernen und sie in Ewigkeit gerettet werden? Oder sind unsere ganzen Kräfte darin gebündelt, uns ein gemütliches Leben in dieser Welt zu machen? Eines Tages wird jeder von uns, wird jeder hier vor Jesus stehen, jeder Mensch. Und dann wird allein zählen, was in unserem Leben Ewigkeitswert hatte. Sind wir Jesus nachgefolgt? Haben wir Menschen in sein Reich geliebt? Haben wir investiert, damit Menschen weltweit ihn kennenlernen können? Haben wir die Unterdrückten befreit und für Gerechtigkeit gekämpft? Und während der Psalmist in Gottes Gegenwart ist, da wird sein Denken erneuert. Plötzlich erkennt er, wie dumm die Gedanken vom Anfang waren. Er sagt wortwörtlich, wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Und auch nur das kenne ich zu gut. Wenn ich mir Zeit nehme, und mein Klagen vor Gott zu bringen und meinen Neid auf die Menschen, die ohne Gott zu leben, dann wird mir eigentlich erneut klar, wie dumm solche Gedanken sind. Ich erkenne dann neu, was es für ein Vorrecht ist, Geld aus meinem Überfluss geben zu dürfen und dadurch Menschen zum Segen zu werden. Ich erkenne, dass aus meinen Zeiten mit Gott, aus der Zeit, wo ich Bibel lese, wo ich bete, da kommt die Kraft raus, die ich brauche, um den Alltag überhaupt bestehen zu können. Ich erkenne, dass es ein großes Vorrecht ist, den Menschen Gottes Botschaft weitersagen zu dürfen, und dadurch beizutragen, dass Menschen mit Gott versöhnt werden und ihr Leben heil wird. Und mir wird bewusst, dass Gottes Verbote in jeglichem Bereich, aber besonders auch im Sexuellen, mir Schutz bieten und mir den Weg bahnen für eine erfüllte Sexualität in der Ehe. Und all das, was vorher wie ein Fluch erschien, wie eine Last, wird mir zum Segen, weil mein Denken erneuert wird in Gottes Gegenwart. Und dort im Tempel in Gottes Gegenwart wird dem Psalmist noch mehr klar. Vers 25. Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Dieses Wissen, dass Jesus zum König zu haben der größte Schatz auf dieser Welt ist, wächst in der Zeit, die wir mit ihm verbringen, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir in seinem Wort lesen, uns Gedanken darüber, über seinen Charakter machen, dann fangen wir an, neu zu staunen, wie groß unser Gott ist. Dann fangen wir an, neu seine Liebe zu spüren, zu erfahren und merken, wie er uns mit seiner Kraft auftankt. In seiner Nähe verstehen wir, dass es nichts Erfüllenderes auf dieser Welt gibt, als in einer engen Beziehung mit Gott zu leben. Und je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, umso besser lernen wir ihn kennen. Und je mehr wir ihn kennenlernen, umso mehr lieben wir ihn und sind zufrieden in ihm. Und bekanntlich sprudelt der Mund ja über von dem, wovon unser Herz erfüllt ist. Das bedeutet, je mehr wir verliebt sind in Gott, umso mehr wird er auch durch uns verherrlicht werden. Ich kann nicht aufhören, Menschen von Jesus zu erzählen, weil ich bin begeistert von der Liebe, mit der Gott mich liebt. Je mehr wir also Zeit mit Gott verbringen, umso mehr wird er durch unser Leben verherrlicht, weil unsere Liebe zu Jesus tiefer wird in der gemeinsamen Zeit mit ihm. Aber der Psalmist hört da immer noch nicht auf. Wir kommen zu Vers 26. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Manche Menschen kommen nur zu Gott, wenn sie frei werden wollen von Problemen. Da ist Gott so ein Problemlösungsautomat. Ist es gut, wenn wir zu Gott kommen mit unseren Problemen? Gott sagt auch, dass wir das machen sollen. Und es ist gut, um Errettung aus der Not zu bitten. Aber wir dürfen nicht in die Falle fallen, dass Befreiung von Problemen unser größter Wunsch wird und unser Ziel in der Beziehung mit Jesus. Das Ziel von einer Beziehung mit Jesus ist nicht, Lösungen für jedes Problem zu finden. Denn die Realität ist, Gott heilt nicht immer jede Krankheit. Gott rettet nicht jede Ehe. Und trotzdem, ganz ohne Frage, Gott heilt heute noch und er löst Probleme auf wunderbare Weise. Aber Gott will ganz oft mitten im Leid unser Trost sein. So wie der Psalmist sagt, auch in Krankheit und Schwäche ist Gott der Trost meines Herzens. In einer engen Beziehung mit Jesus zu leben, ist erfüllender, als frei zu werden von allen Problemen und Schmerzen. Und jetzt kommen wir erst bei der Jahreslosung an, bei dem Kern von dem Psalm, Vers 28. Wir haben schon gesagt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ein kurzer Vers, den man schnell auswendig lernen kann, um eine wunderschöne Wahrheit das ganze Jahr und vielleicht das ganze Leben mit sich rumzutragen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was kostbarer ist, als nahe an Jesus dran zu sein und eine enge, intime Beziehung mit ihm zu haben. Wer eng mit Jesus verbunden ist und ihm nachfolgt, der wird jeden Sturm in seinem Leben bewältigen. Weil das Glück eines Jesus-Nachfolgers kommt nicht aus den Dingen dieser Welt, sondern aus den Zeiten, die er mit seinem Herrn Jesus verbringt. Weil dafür sind wir gemacht, um Beziehung mit Jesus zu haben. Und deshalb kommt daraus unser Glück und unsere Kraft. Ich will versuchen, diese Wahrheit nochmal kurz in ein Bild reinzupacken. Ein Ort, an dem ich ungern leben würde, ist Sibirien. Aber ich glaube, ich würde lieber mit Miriam, meiner Frau und meiner Tochter Amy in Sibirien leben, als ohne die beiden auf den Malediven. Meine Liebe zu den beiden und der Wunsch, ihnen nahe zu sein, ist größer als die Umstände, wo ich lebe. Und genauso ist es in meiner Beziehung mit Jesus. Jesus ist mein größter Schatz, den ich habe. Ihm folge ich nach, egal wohin und egal wie schwer. Das Glück von uns Christen kommt aus der Beziehung mit ihm, nicht von einem einfachen Leben, nicht von den Dingen dieser Welt. Und genau das befähigt uns dazu, nicht erschüttert zu werden, wenn wir Dinge oder lieben Menschen in unserem Leben verlieren. Dazu ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben. Während Miriam schwanger war, in der Schwangerschaft hatte meine Frau eine Blutung. Oft ist eine Blutung in der Schwangerschaft das erste Anzeichen dafür, dass es dem Kind nicht gut geht oder der Anfang von einer Fehlgeburt. Wir sind natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren, aber mussten dort erstmal, wie das oft so ist, 2 bis 3 Stunden im Wartezimmer sitzen. Ich habe mich natürlich total auf mein Kind gefreut und ich habe meine Tochter schon im Bauch geliebt. Und so komisch das jetzt klingt, ich hatte in diesem Wartezimmer, als wir da saßen, Frieden im Herzen und keine Angst. Denn damals, als Miriam und ich erfahren haben, dass Miriam überhaupt schwanger ist, haben wir sofort Gott im Gebet das Kind, unsere Tochter Amy, zurückgegeben und gesagt, er soll mit dem Kind machen, was er will. Wenn er es uns wieder nehmen will, dann darf er auch das tun. Und diesen Schritt, den wir gegangen sind da, der hat mein Herz im Wartezimmer ruhig gemacht. Ich wusste mein Kind in Gottes Hand. Amy gehört Gott. Und wenn er sie nehmen will, dann ist auch dies zu ihrem Besten. Dann will ich ihm auch da vertrauen und ihm nicht böse sein. Denn meine Quelle des Glücks ist nicht in erster Linie Amy, sondern Gott. Seine Nähe, mit ihm zu leben, ist mir wichtiger als die Nähe meiner Familie, die ich von Herzen liebe. Und es gibt nichts, wirklich nichts auf dieser Welt, was erfüllender ist als eine enge Beziehung mit Gott. Zeit mit ihm zu verbringen, tut so gut. Und die Sünde wird immer versuchen, uns neue Erfüllung in allen möglichen Dingen zu bringen. Die Sünde will uns immer ablenken davon, was wir für einen Schatz in Gott haben. Aber wahre Erfüllung, wahres Glück gibt es allein in der Beziehung mit Gott, in seiner Gegenwart. Seine Nähe befähigt uns, Leid, Krankheit, Tod und Schmerz, die Umstände in dieser Welt zu überwinden und Gottes Frieden trotz dieser Sachen im Herzen zu spüren. Wer regelmäßig Gottes Nähe im Gebet, im Lobpreis, in der Bibel, in der Natur sucht, der wird darin eine Erfüllung finden, der nichts in dieser Welt gleichkommt. Möge die Jahreslosung von diesem Jahr uns immer wieder neu daran erinnern und uns in seine Nähe treiben. Amen.